Sales Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster.
Guten Morgen, Andreas. Heute haben wir Andreas Battistell zu Gast. Morgen.
Guten Morgen, Patrick.
Wir kennen uns von einer Schulung und damals bist du im Weinbereich gewesen. Ja, erzähl mal so ein bisschen, wo du herkommst und wo du heute arbeitest.
Also ursprünglich habe ich mal irgendwann das Kaffee gemacht, habe dann mich mit zwei Firmen selbstständig gemacht gehabt. Habe die Firma gegründet. Eine war im Sportbereich drin. Bin nachher 5 Jahre in die Sporternährung gegangen. Und dann, wie du gesagt hast, im Weinbereich. Habe dort über 16,5 Jahre gearbeitet in einem Weinbusiness.
Also, du kommst aus der Sportnahrung und bist dann ins Genussgut gegangen und aus dem Genussgut wieder in Sportnahrung.
In den Sportbereich, genau.
Okay, spannend. Weil man normalerweise schließt man ja sein Berufsleben eher ab. Im Genussgüterbereich. Ja, jetzt bist du wieder im Sportbereich. Wo bist du?
Ich bin bei Sponsor Sportfood. Aber ich finde, Sport ist ja auch ein Genuss. Also vielleicht nicht unbedingt Sporternährung immer, aber gerade im Regenerationsbereich ist das sicherlich auch ein Genuss. Und der Genuss ist einfach der Sport selber. Und das ist eine Leidenschaft, die mich seit mehr als 25 Jahren begleitet.
Spannend. Also Sponsor, Sportnahrung, Genuss, Funktionsfood. Wie würdest du es beschreiben, was ihr eigentlich genau anbietet?
Ich würde sagen, wir können den Athlet unterstützen, dass er seine Leistung optimal erbringen kann. Vor, während und nach dem Sport. Also auch in der Regenerationsphase, in der Vorbereitungsphase. Damit er eben genau das, was er gerne macht, das ist Sport betreiben, optimal machen.
Ja, ich war früher so ein absoluter Laie im Bereich Ernährung und bin dann total deppig an irgendwelche Bike-Marathons gegangen, bin dann immer Letzter geworden und dachte, mit Bananen geht das. Also ich finde Bananen bis heute hervorragend. Aber irgendwann habe ich eure Tuben kennengelernt. Und wir hatten ja schon gerade im Vorgespräch gemerkt, dass ich eigentlich, mein Schrank ziemlich voll mit Sponsor ist. Was machen die denn besser als eine Banane?
Es ist sicherlich die Zusammensetzung der Kohlenhydrate, die das unterscheidet. Das heisst, die Resorption vom Körper ist auch besser, als wenn du Banane isst. Du tust den Magen weniger stark belasten. Und ist natürlich auch einfacher zum Mitnehmen, als jetzt, wenn du irgendwie 10 Bananen müsstest mitnehmen, gerade bei einem Bike-Marathon, wo du irgendwo 6-7 Stunden unterwegs bist, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Und vor allem auch zum Einnehmen während der sportlichen Tätigkeit ist das natürlich einfacher.
Ja, wir könnten da jetzt genau ins Detail gehen, weil das ist genau, wir reden ja gerne hier im Podcast immer über Jobs to be done, also die Aufgabe. Und du hast natürlich die Kernaufgabe beschrieben, ist natürlich im Wettkampf oder vorher und nachher die richtigen Nahrungsmittel, Ergänzung, aber auch Kohlenhydrate in der richtigen Form zu bekommen. Aber spannend ist, du bist dann auch sehr schnell eingegangen auf das Thema Mitnehmbarkeit, Verwendbarkeit und so bin ich ja genau auf euch gekommen, weil so viel Bananen und die sind ja, müssen ja dann irgendwie aufgemacht werden, in der Abwurfzone dann auch entsprechend wieder abgegeben werden. Also das war irgendwann die Tube, aber ganz ehrlich, über euren Verschluss, den du siehst, ich habe noch den alten Verschluss, da könnten wir noch lange drüber diskutieren. Food Waste bei solchen Rennen. Aber erklär mal, wie ist denn diese Firma Sponsor da überhaupt hingekommen? Weil das ist ja nicht, oder heute ist es so ein Hype, hippes Thema. Ja, also Proteinbars, ja, also das ist ja scheinbar also Low Carb und all diese Sachen. Aber ihr seid ja schon ganz lange in dem Bereich. Wie ist die Firma da hingekommen?
Also wir sind seit über 35 Jahren in dem Bereich inne. Gründer oder Mitgründer von Sponsor, der war selber ein angefressener Velofahrer gewesen. Und durch das ist das Ganze entstanden. In Zusammenarbeit mit einer zweiten Person, die lange dann auch die ganze Produktentwicklung gemacht hat. Und sicherlich, meine, wie du sagst, bei Bike-Marathon und so weiter, hast du es kennengelernt. Ich habe auch die Produkte für sich in der sportlichen Tätigkeit, in den Wettkämpfen gerne kennengelernt. Das ist sicherlich eines der starken Sachen, die wir auch heute noch haben, dass wir sehr nah bei den Athleten sind, sehr nah bei den Wettkämpfen. Wir tun, ich würde sagen, in der Schweiz mehr als 100 Sportanlässe ausrüsten über das Jahr zählt. Sind aber nicht nur in der Schweiz tätig, sondern auch in Deutschland und Österreich selber. Und weltweit natürlich haben wir Partner, die in verschiedenen Ländern importieren.
Ja, da sind wir ja schon wieder sehr schnell im Vertrieb, nämlich wie erreicht ihr eure Kunden? Also ihr habt sozusagen auch den Anlass selber, ihr macht Event-Marketing eigentlich in einer ganz eigenen Form, aber ich würde da gerne erst später drauf gehen. Zielkunden. Ja, ihr seid ja, soweit ich euch wahrnehme, eine sehr funktionale Firma, also wo der Hippe-Faktor jetzt vielleicht nicht ganz so stark war. Das kommt wahrscheinlich auch von den beiden Gründern heraus, dass ihr aus diesem funktionalen Food-Bereich kommt. Hat sich das geändert irgendwie? Geht er jetzt, wer auf den Athleten geht, der versucht natürlich klare Messgrößen zu haben. Habt ihr noch andere Kundensegmente, die vielleicht anders funktionieren?
Ja, also sicherlich im ganzen Proteinbereich sind nicht nur die Athleten, sondern auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen ältere Leute, die zusätzlich Proteinbedarf haben, was wichtig ist für den Muskelerhalt in diesem Bereich. Die sind sicherlich ein bisschen anders. Aber sonst ist schon bei uns, ich sage jetzt mal, die ganze Zielgruppe sind Leute, die sich sehr gerne bewegen und gewisse Leistungsorientiertheit haben. Also ich sage immer, die nur rasch auf den Bus fährt, der braucht nicht oder springt, der braucht nicht unbedingt unsere Produkte.
Das ist, also ihr geht eben Athlet, definiert ja nicht nur als den professionellen Athlet, sondern ihr definiert auch eben den Freizeitsportler, der vielleicht weiter als seine, wie nennt man es? Es gibt ja diese berühmten Phasen, wenn dann der eigene Kohlenhydratspeicher leer ist und dass man Sachen zufügt. Also ihr geht auf Sportler, aber auch auf Amateursportler. Habt ihr die genauer segmentiert oder wie macht ihr das? Was können wir von euch lernen oder Target Acquisition oder Target Definitionsprozess?
Wir können das unterscheiden. In dem, dass wir wirklich hergehen und sagen, wir haben den, ich sage jetzt mal, den Profiathlet, der auch mit dem Geld verdient. Nachher gibt es bei uns an und für sich die ganze leistungsorientierte Athleten. Das sind die, die eher im jüngeren Segment drin sind und noch hoffen, vielleicht eines Tages Profi zu werden. Oder knapp irgendwo dort in der Nähe sind. Also, wenn wir jetzt das bei Nazi anschauen, ist das vielleicht B- oder C-Kader, eher in diesem Bereich. Und dann haben wir natürlich die ganze Zielgruppe, oder sehr gross, ist einfach eben der Freizeitsportler, den wir anschauen, wo wir aber auch die als Athlet anschauen, weil wenn einer neben irgendwo 42 Stunden arbeiten, pro Woche vielleicht nur 10, 15 Stunden zu trainieren, hätte mehr, sage ich jetzt mal, insgesamt betrachtet, wahrscheinlich Stunden bewerkstelligt als irgendein Profiathlet.
Kann man auch eine Ineffizienz dann nennen, wenn man so viel trainieren muss. Aber das sind wirklich nur die Kundensegmente, die ihr habt, weil die sind ja doch noch sehr leistungsorientiert. Ich finde es spannend, dass ihr dann noch eben ein neues Segment habt, nämlich Nahrungsergänzungsmittel eigentlich in einer gewissen Art, nämlich für ältere Leute. Das ist ja eben auch so ein Thema. Gerade Ältere sollten ja viel, viel mehr trainieren, gerade ihren Muskelbereich, weil wer Muskeln hat, der schützt da alles andere. Habt ihr noch weitere? Und als nächste Frage danach kommt natürlich, wie erreicht ihr die? Oder wie positioniert ihr euch bei diesen Kundensegmenten? Also ihr habt den Profiathlet, den Leistungsorientierten, die Jungsportler, wie du es genannt hast, der Freizeitsportler, der aber schon sehr sportlich ist. Noch weitere Segmente?
Also nein, und der Freizeitsportler kann auch der sein, der einfach sagt, schau, ich gehe einmal in der Woche oder zweimal in der Woche trainieren, aber er hat gleich gewisse Leistungen, die er erbringen will. Also egal, ob er dann einen Wettkampf geht oder ob er hergeht und sagt, ich möchte mehr für mich, ich möchte die 10 Kilometer schnell werden oder auf 5 Kilometer. Und eben, wie gesagt, die ältere Generation hat vor allem auch mit dem zu tun, dass man einfach sagt, hey, das ist auch Kundengruppen oder sehr viele von denen haben vielleicht früher Sport gemacht, kennen uns, schon vom Brand her, weil wir halt doch schon langjährige Brand in der Schweiz sind. Und durch das an und für sich ist das auch Zielgruppe.
Ich finde das interessant, weil ich komme aus einer ganz anderen. Natürlich bin ich Freizeitsportler. Ich komme auch mit 55 dann in ein gewisses Alter hinein. Und ich brauche eure, gerade eben eure Tuben habe ich entdeckt, weil sie wunderbar wirken, wenn man eben noch die nächsten 1000 Meter hochfahren muss. Dann wirkt das. Das fühlt man richtig, wie das im Körper ankommt. Und ich bin ein totaler Traditionalist in dem Bereich. Also ich benutze wirklich immer die gleichen Tuben, weil ich einfach weiß, wie sie wirken. Und meine Frau hat sich immer köstlich über mich amüsiert, so, ich kann das doch ganz anders und naturmäßig. Und sie ist auch, und wir beide sind eben sehr, mit sehr, sehr großer Freude dabei, aber unglaubliche Schildkröten. Also ich halte ganz viele Rekorde in so Bike-Marathons. Ich komme immer an, aber ich glaube, ich bin irgendwie so beim Iron Bike in Einsiedeln bin ich mehrmals Letzter geworden und ich komme dann immer Stunden nach allen anderen an und das ist eben so schön in Einsiedeln, da kann man auch Stunden später noch ankommen, da wird man immer noch gefeiert. Und ich habe gemerkt, das ist einfach für mich was Wunderbares, weil ich dann nicht ganz so groggy bin, sondern ich kann mir kurz, ich hole mir dann die Kalorien, wann ich sie brauche. Da muss ich sagen, da habe ich wirklich über die Zeit gelernt, also heute kaufe ich euch im 20er-Paket, weil das ist einfach so tief verankert. Oder eben meine Frau hat sich so ein bisschen amüsiert drüber, bis sie dann das Konzept des Hungerrastes auch wieder kennengelernt hat und wie unerträglich man dann werden kann. Dann ist plötzlich alles ein Thema. Und es ist auffällig, heute fragt sie wirklich nach und hat immer eine Tube eigentlich dabei, sogar im Alltag. Das, was sie sagt, das ist so faszinierend, wenn man mal begriffen hat, wie Ernährung eigentlich mit seinem Wohlbefinden zusammenhängt. Ich glaube, ihr seid noch deutlich mehr als das, was ihr habt. Und sie liebt einfach dieses Aroma Cola Lemon, was ich furchtbar finde. Aber das ist ja genau dieses Faszinierende. Aber ihr habt zurzeit sehr stark eben auf diese Sportler ausgerichtet. Habt ihr aber euch mal überlegt, eben, wenn ihr in diesen Seniorenbereich geht, dann trefft ihr natürlich so plötzlich andere Firmen, die eher aus diesem Nahrungsmittelergänzungsbereich kommen. Ganz früh nennen die sich dann irgendwie Babyfood-Hersteller. Und im Alter gibt es ja dann auch die Nestle, glaube ich, hat eine eigene Division für das. Geht er das aktiv an, dieses Ältere, oder sagt er einfach, ja, die aus dem Alter, die uns kennen, die wissen, Proteine sind wichtig. Wie geht er da vor?
Also wir tun das sicherlich, also ja, wenn wir jetzt vom Vertriebsweg anschauen, wir gehen jetzt nicht in Apotheken, Drogerien spezifisch und probieren unsere Produkte zu platzieren. Ist sicherlich etwas, wo wir vielleicht in den nächsten paar Jahren mal wieder in Angriff nehmen. Im Moment ist es nicht so oberst in der Prioritätenliste vom Vertrieb her. Wir gehen die mehr über einen kleinen Umweg an, dass wir, ich sage jetzt mal, probieren die unsere Zielgruppe darauf aufmerksam machen und sagen, hey, weißt du, dass wir auch gewisse Sachen haben für ältere Zielgruppen, mit der Hoffnung, dass sie dann das zum Beispiel ihren Eltern auch erzählen, oder wenn sie ganz junge sind, dann den Grosseltern, dass sie etwas einnehmen und so im Prinzip ein bisschen als, ja, nicht deutsch gesagt, Influencer dann benutzen, dass sie an und für sich die Produkte vielleicht auch dort platzieren. Ist bei uns aber jetzt nicht etwas, wo wir spezifisch auch vom Produktdesign her sagen, oh, jetzt wenn wir da ältere Zielgruppen ansprechen, wir brauchen ein anderes Design vom Produkt her, sondern das ist genau das gleiche Design.
Spannend ist ja, dass gerade, wir haben jetzt sehr stark über Ausdauersport gesprochen. Ich habe keine Ahnung, seid ihr mehr im Kohlenhydratebereich, also Liquid Energy, oder im Proteinbereich, Proteine eben für den Aufbau von Muskeln. Habt ihr da einen Trend feststellen können? Weil ich kann mir gut vorstellen, am Anfang seid ihr eher über die Kohlenhydrate gekommen, Produkte, also für die Endurance, Ausdauersport. Irgendeine Verschiebung dort gemerkt hin zu mehr Protein?
Also sicherlich so, dass in den letzten Jahren natürlich Protein in aller Munde ist. Also auch wenn wir da Grossverteiler anschauen, steht ja überall High-Protein und High-Protein.
Ja, das, und genau, das ist meine Frage. Seid ihr auf diesem Trend aufgesprungen oder habt ihr gesagt, ja, wir sind ja schon sowieso Teil davon?
Also wir sind so oder so in dem Bereich drin und nehmen das sehr gerne mit.
Okay, aber ihr seid, eben, das, so habe ich euch eben auch wahrgenommen. Auch ich finde das eigentlich positiv, weil ich einfach diese Hype-Geschäftsmodelle jetzt nicht so richtig toll finde. Aber gerade im Proteinbereich sind ja all diese Snacks, die heute die Riders, sozusagen die Twix ersetzen, ist plötzlich alles Protein an der Kasse. Und man tut so, als ob es dann hypergesund wäre. Und ihr kommt wirklich aus dem Funktionsbereich. Das habt ihr auch für euch so definiert, dass ihr im Functional Food Bereich seid und nicht so mehr im Hippen. Du kennst all die neuen Marken, die Gorillas drauf haben, dann vielleicht Insekten beimischen oder Hauptsache, man kann hip unter der jungen Generation sein. Da habt ihr aber nie versucht, aktiv reinzugehen.
Nein, also bei uns, wir haben auch Proteinriegel, wie du angesprochen hast, und so weiter, haben wir natürlich auch ein Sortiment drin. Aber es muss immer eine Funktion haben, die mit dem Sport zu tun hat. Also nur einfach irgendetwas ins Sortiment reinnehmen, dass man sagt, hey, wir haben das, weil das jetzt gerade gefragt wird, das ist nicht unsere Art.
Also,
und wir kommen wirklich aus dem Sportbereich raus und dort verdienen wir auch unser Geld. Und es wäre, sage ich jetzt mal, auch für die Marke her nicht gut, wenn wir jetzt plötzlich komplett sagen, ja, jetzt gehen wir nur noch auf hype Sachen hin. Da würden wir unsere bestehenden Kunden wahrscheinlich recht vergrauen.
Jetzt ist es natürlich für so einen Profi-Athlet relativ einfach zu sagen, ich will das immer gesponsert haben. Und euer Name geht ja schon in diese Richtung. Gleichzeitig sind es ja die, die am meisten diese Produkte brauchen. Wie geht man mit diesem Widerspruch um, dass ja eigentlich jeder Top-Athlet gleichzeitig ein guter Kunde ist, aber natürlich auch ein Multiplikator? Habt ihr dort Erfahrungen gesammelt? Wie schafft man es, dass eben auch diese Segmente selber kaufen?
Also es ist nicht so, dass bei uns jeder Sportler oder jeder, der im Prinzip irgendwo in der Nationalmannschaft ist, die Produkte kostenlos bekommt. Wir haben gewisse Sportler, die wir unter Vertrag haben und wir nachher auch von ihnen gewisse Gegenleistung verlangen, wie Bildrecht, Testimonials und so weiter zu machen. Das haben wir. Wir haben aber auch sehr viele Sportler, die vielleicht das Produkt nur vergünstigt bekommen, die dann auch gewisse kleine Gegenleistungen haben. Wir haben dort verschiedene Abstufungen von Sportlern, wo wir auch ganz offen auf der Webseite kommunizieren. Also jeder kann bei uns zum Beispiel ein Ambassador werden, der möchte. Er muss aber gewisse Gegenleistung erbringen. Und dann hat er eine gewisse Vergünstigung bei dem Produkt. Das ist dann unterschiedlich, was die Vergünstigung ist. Und so probieren wir an für sich, den Sportler zwar an uns in Anführungszeichen zu binden, aber nicht einfach nur in dem, dass wir sagen, hey, weil du bei uns, ich sage jetzt mal einfach einen Betrag, 5'000 Franken pro Jahr überkommst, dann hast du Sponsor gern, sondern er muss im Prinzip die Produkte wirklich überzogen sein. Wie du gesagt hast, er muss die Leistungen oder die Wirkung merken. Beim Training, beim Wettkampf und dann ist er auch bei uns am richtigen Ort. Er bekommt für uns auch Unterstützung, über was Ernährung allgemein betrifft. Also wir haben Ernährungsingenieure bei uns oder Lebensmittelingenieure, Ernährungsberater und ehemalige selber Profiathleten, die dann auch die Tipps und Tricks können weitergeben können. Und das unterscheidet uns dann vielleicht halt auch wieder von anderen Marken, die einfach sagen, hey, ist gut, ich habe nur nebenbei ein bisschen Sporternährung. Wir setzen wirklich auf das und haben auch die Infrastruktur, dass wir dann die Leute auch beraten können.
Ich finde das deshalb interessant, weil ich kann mir gut vorstellen, dass gewisse Athleten überhaupt nicht je ihre Marke eigentlich im Sportbereich, Foodbereich wechseln, wenn sie sich genau eingestellt haben. Wie ist das? Ist das nur eine Vermutung von mir oder gibt es wirklich Sportler, die sagen, mein Körper ist so an dieses, jetzt hätte ich fast gesagt, Zeug. Manchmal schmeckt es auch so. Und trotzdem ist es natürlich an die Gels gewöhnt, dass er sagt, ja, wechseln möchte ich gar nicht. Auch wenn andere vielleicht mehr bieten würde. Habt ihr sowas, das wirklich, weil ich erinnere mich an eine Triathletin, Nadine, oder eine, die ist so unglaublich, sagte sie, wäre ihre Ernährungsbereiche im Triathlon. Also wenn sie da nur eine kleine Unstimmigkeit hätte, würde das extrem durchschlagen. Merkt ihr das auch, dass eigentlich die Leute ja fast abhängig werden? Also im positiven Sinne eigentlich so sich an das die Mittel gewöhnt haben, dass sie sagen, ja, selbst wenn ein anderer mehr Geld zahlt, würden wir nicht wechseln. Wie ist das? Wie ist die Markentreue, die ja eher über das Produkttreue geht? Wie ist die bei euch?
Also die ist sehr hoch. Sehr viele von unseren Athleten bleiben wirklich über Jahre oder Jahrzehnte bei uns. Wir haben natürlich auch Athleten, die mal abspringen. Wir haben gerade auch dieses Jahr wieder eine Athletin gehabt, die abgesprungen war, weil ein Mitbewerber ihr wahrscheinlich mehr geboten hat oder allgemein Geld geboten hat, was wir nicht gemacht haben. Die ist aber wieder zurückgekommen, weil sie einfach gesagt hat, bei uns hat sie sich vom Gesamtpaket besser aufgehoben gefühlt. Und ja, es bringt ja auch nichts am Athlet, wenn er sagt, ich habe ein paar tausend Franken mehr in den Portemonnaie, aber er bringt dann seine Leistung nicht. Und geht dann weiter zurück, weil dann verliert er ja wahrscheinlich wieder andere Sponsoren, Preisgelder und so weiter. Und das ist sicherlich auch bei uns der grosse Vorteil, dass wir da eine sehr grosse treue Kundschaft haben.
Also das merke ich auch bei mir. Also ich bin überall ein Sponsor oder wo ihr, ich glaube, das war eben beim Einsiedler-Marathon, der heute etwas anders heißt. Aber beim Hallenbike habe ich euch kennengelernt. Ich habe euch ausprobiert, dann merkte ich einfach genau, wie ich auf eine Tube reagiere. Also wirklich faszinierend. Oder auch, ich musste überhaupt nicht gucken, ob in der Tube nur Energie war oder eben auch noch Taurin oder Koffein. Das ist absolut faszinierend, wie der Körper dann selbst von einem Laien darauf reagiert. Und seitdem bin ich eben auch Fan geblieben. Klar, wie häufig fährt man irgendwie den Alpenbrevet, dann gibt es einen anderen Sponsor. Dann hat man diese komischen Sachets, wo ich überhaupt nicht bis heute weiß, wie man die eigentlich aufmachen soll und im Trikot verstauen soll. Das ist dann schon spannend, dass man an so ganz kleinen Sachen, ja, die wahrscheinlich gar nicht klein sind. Also ich weiß, dass ich mit zwei Tuben komme ich den Nufenden Pass hoch. Ja, das ist absolut faszinierend. Ich könnte natürlich mir auch jetzt einfach mal überlegen, wie viele Kalorien da drin sind in so einer Tube und das irgendwie ausrechnen. Aber irgendwie habe ich mich dran gewöhnt. Also ich bin dann relativ normal, meinst du, in diesem Bereich dieser Loyalität?
Ja, also man sieht es, ich sage jetzt mal, wenn man auch andere Sportarten anschaut, als jetzt Velofahren und nicht Sporternährung. Ich meine, beim Skifahren, wenn plötzlich ein Athlet auch andere Ski bekommt oder andere Bindung oder einen anderen Schuh, der braucht relativ lang, bis das wieder auf ihn abgestimmt ist. Und so ist halt der Mensch im Allgemeinen. Also, ich sage nicht, dass er ein Gewohnheitstier ist, aber es geht ein bisschen in diesen Bereich hinein. Und wenn du dich mit dem Produkt eben zurechtfindest, ist es relativ schwierig, das einfach sehr schnell zu wechseln. Wie du sagst, du weißt, ich brauche zwei Tauben, für den Aufnahmepass raufzufahren. Ja, wie viel Tauben brauchst du denn oder Beutel, wenn du von einem Mitbewerber etwas würdest mitnehmen, dann musst du wieder testen, dann weisst du nicht, wie ist das Verträglichkeit, passt das dann zum Getränk, das ich vielleicht noch im Bido inne habe, kann ich es gleich gut portionieren, ich meine, die Tube ist natürlich genial, die kannst du portionieren, kannst einen Schluck, oder es ist ja nicht ein Schluck, kannst ein bisschen von diesen 80 Gramm nehmen, dann kannst du es wieder hinten rein stopfen, kannst du es wieder rausnehmen. Bei einem Beutel ist es so, du musst dann die 25 oder 30 Gramm, die drin sind, alles auf einmal nehmen. Verträgst du es gut, verträgst du es nicht gut. Wenn du nicht gut verträgst, probierst du es vielleicht das nächste Mal nur 20. Ja, was machst du mit den restlichen 10, 15 Gramm? Hinten ins Trikot innen ist ein bisschen blöd, weil wenn das nachher alles verklebt, ist es ja auch nicht unbedingt schön. Wegrühren willst du sie auch nicht. Irgendwo in der Landschaft draussen. Also, das sind natürlich dann sicherlich so auch unsere ja, USP, wenn wir fast sagen.
Das ist wirklich erstaunlich. Also, ich finde das so schön, dass du auf diese Punkte eingehst, weil ganz viele sagen ja immer, wir haben ein Produkt, das muss stimmen. Aber es ist eben, der Job to be done ist ja nicht das Produkt, sondern wie nehme ich es zu mir, in welcher Lage? Und eben, ich muss es ins Trikot stopfen können. Also ich finde es super, dass er endlich einen neuen Verschluss macht. Euer Alter, ich habe noch nie in meinem Leben diese Folie abbekommen. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr normal. Also für alle, die die Tuben nicht kennen, das ist eine ganz normale Tube und obendrauf ist ein silberner Verschluss, der eben wieder eine Kappe hat. Und diese Kappe, damit eben nicht durch Druck auf die Tube oben was rausspritzt, ist wieder mit einer Folie. Die ist so eng heiß verklebt, die kriegt man nie ab. Und ich frage mich immer, wie viele Leute, also ihr hört jetzt vielleicht bei dem Mikrofon weniger, wenn ich die aufpule. Ich bin aber auch kein Mensch, der so vorbereitet ist. Also mein Velo ist gut vorbereitet, meine Kleider sind vorbereitet, aber meine Dosen oder meine Tuben noch abpielen, bevor ich dann hochfahre, mache ich nicht. Ich habe sie früher einfach abgedreht und ja, man kann sie wieder draufschrauben. Aber das habt ihr dann auch, glaube ich, über 10 Jahre oder 15 Jahre gebraucht. Ihr habt jetzt neue Kappen. Deshalb genau. Wahrscheinlich,
seit
oder?
Seit letztem Jahr haben wir neues. Ja, es ist vor allem auch viele... Haben sie vielleicht mit den Zähnen
probiert? Nicht nur viele, ja.
Rühren es dann irgendwo in der Gegend weg. Und das ist schlussendlich auch, also ich sage jetzt mal, ja, ein bisschen umweltschonender, wenn wir an und für sich einen anderen Verschluss haben. Oder? Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir einen Verschluss haben, der Erstöffnungsgarantie hat, dass der Kunde nicht das Gefühl hat, der ist schon offen gewesen. Und das ist bei diesem Verschluss jetzt.
Ja, das ist wunderbar, weil wir unterschätzen komplett, wie wichtig Verpackungen sind eben in gewissen, ja gerade so Spezialprodukten. Nicht mal Spezial, es ist lustig. Ricola hat früher ja die Zeltli, also die Bonbons in Papier gehabt. Die konnte man zwar auch gut ausfalten, wenn man wusste, wie es ging, nämlich an beiden Seiten ziehen, dann wurde der entfaltet. Mhm. Aber da musste man zwei Hände für verwenden. Und deren Vertrieb hat ja dann die Innovation gehabt, dass man diese Box hatte, wo die schon herausfallen in so eine kleine Klappe. Und das hat ihnen, ja, ich glaube, den Umsatz irgendwie um 20%, 30%, 40% gesteigert, weil es natürlich auch am Point of Sales viel besser zu präsentieren war, eben über die komplette Vertriebskette eigentlich sehr, sehr gut darstellbar war. Ja, deswegen bin ich ein Riesenfan von euren Tuben, genau aus diesem Grund. Und ich habe noch nicht die neue, weil ich habe noch von meinem vom letzten Jahr die Sachen. Okay. Jetzt sagst du, jetzt habt ihr verschiedene Segmente, ihr seid über die Zeit, haben wir uns diese Kundenreise mal angeguckt. Wie geht ihr mit dem Vertrieb um? Wie erreicht ihr eure Kundensegmente? Was sind da so eure Vertriebswege? Weil ich habe ja vergessen, dich noch zu fragen, was ist deine Funktion bei deiner Firma?
Also ich bin fürs Online zuständig bei Sponsor. Aber der Hauptvertriebsweg ist bei uns nach wie vor der Sport und der Fachhandel. Also das heisst, wir sind sehr stark drin, zum Beispiel bei einem Ochsner, bei einem Sportix, bei Decathlon, Intersport und wie die alle heissen in diesem Bereich. Sind aber auch bei Velo-Läden drin. Also überall dort, wo im Prinzip der Sportler auch anzufinden ist. Wir kommen auch aus dem Bereich raus. Also wir sind wirklich mit dem gross geworden. Und in den letzten, ja, ich sage jetzt mal 7-8 Jahren, haben wir natürlich auch den ganzen Online-Vertrieb stärker gemacht. Hat dann dank Corona natürlich wie fast jeder Online-Shop dort auch recht einen Push gehabt. Und jetzt auch die letzten paar Jahre, auch nach Corona, sehr schön können weiter wachsen, weil wir einfach gerade im Online-Bereich auch gewisse Innovationen gemacht haben, wo wir an und für sich zwar, sag jetzt mal, ja, für schlussendlich den Händler dann konkurrenzieren, aber ihn auch dann unterstützen.
Das kommen wir später nochmal drauf. Wie erreicht ihr die Händler? Können die beim Großhandel kaufen oder habt ihr sozusagen einen Direktvertrieb für eure Händler? Wie baut ihr das?
Also wir haben selber 4 Außendienstmitarbeiter, die den Händler
besuchen. Und die Logistik erfolgt wie?
Wir im Haus.
Also wirklich einen direkten Draht zu den Händlern und eben nicht ein mehrstufiger Vertrieb, das ist auch so bewusst entschieden worden.
Genau. Das ist für uns auch sehr wichtig, weil gerade bei diesen Produkten hast du auch gerade direkte Feedback, sowohl einerseits vom Händler, wo ja das dann auch weiterverkaufen tut, was gut ist, was nicht gut ist. Auf der anderen Seite eben mit den ganzen Sportlern, wo wir direkten Kontakt haben, haben wir natürlich auch dort Feedback, vielleicht auch, was braucht er, was wird nachgefragt. Und so können wir uns natürlich auch ein bisschen, ja, gerade was Produktneuheiten betrifft, ein bisschen zielgerichteter
gehen. Wir sind Riesenfans von Daten, aber nicht im Sinne von sell more, sondern sell better. Mhm. Jetzt hat der Vertriebler, wie viel Daten hat er, wenn er zum Beispiel einen Händler besucht? Weil es geht ja auch darum, den Händler zu unterstützen. Wann sind so Windows of Opportunity? Eben, ich kann mir vorstellen, ihr seid typisch, immer wenn eine neue Saison beginnt, fangen die Leute an, wieder einen gewissen Vorrat anzulegen. Dann habt ihr über die Saison Nachkäufe. Unterstützt ihr den Händler da drin oder weiß der Händler mehr über diese Zyklen, die ihr bei euren Kunden habt?
Also gewisse Sachen können wir ihn unterstützen in dem Bereich innen. Von den Daten, also der Außendienstmitarbeiter hat einfach auf unser ERP Vollzugriff. Also er sieht alles, was der Händler bis jetzt bezogen hat. Er kann auch Informationen hinterlegen in einem gewissen Rahmen. Das, was wir den Händler auch unterstützt, ist natürlich, gerade wenn er irgendwie Tag der offenen Tür hat für Degustationen, wenn er irgendeinen kleinen Sportanlass hat, wo ihr unterstützen könnt, müssen wir natürlich auch schauen, dass wir den Händler unterstützen können, dass ihr schlussendlich zwar unsere Produkte ausschenken, aber sein Name auch bekannter wird in der Region, weil das ist für uns schon wichtig.
Du hast gesagt, die Leute sind ja relativ markentreu oder produkttreu, weil in Verträglichkeit, man weiß, wann das wie funktioniert. Mhm. Wisst ihr aber im Vertrieb, wie viel die Leute kaufen von einem Produkt? Weil ihr habt ja, ich fand es erstaunlich, dass du Ochsner Sport am Anfang erwähnt hast, weil das ist auch mein Supplier, obwohl ich dort überhaupt nie sonst irgendwas kaufe. Ich bin ja an der HWZ und in der Europaallee Isar und der Grund, warum ich dorthin gehe, ist relativ einfach. Es gibt die 10 oder 20%, wenn ich mehr als X kaufe. Und das ist ja spannend, weil ich glaube ja eben, dass gerade wenn du so treu bist, dass du viel mehr größere Batche verkaufen kannst. Und wenn ich aber jetzt zu einer Velo Plus gehe oder zum klassischen Radhändler, kaufe ich vielleicht 3 Tuben und so weiter. Und ich finde es eigentlich auch cool, die Verpackung, wenn ich eben, ich glaube, früher war mal 20 drin, jetzt 18 Tuben, die liegen bei mir einfach wirklich neben meinem Helm. Und wenn ich mich sozusagen aus Velo schwinge, habe ich immer 1 oder 2 dabei, je nachdem, welche Strecke. Das habt ihr aber nicht als Datenfeedback. Weil das wäre ja spannend, sich zu überlegen, wie kann ich eine kontinuierliche Supply Chain machen? Das habt ihr nur für die Profisportler oder habt ihr darüber mal nachgedacht?
Nein, also wir haben einfach für die, die bei uns direkt online einkaufen, dort haben wir die Informationen. Wir wissen aber natürlich nicht, ob er nur alle Produkte über unseren Webshop kauft oder ob er dann nur in einem von unseren Partner reingeht und dort noch Produkte kauft. Das sehen wir natürlich nicht.
Ja, eben für uns wäre dann immer so die Frage, wie kriege ich das hin, dass ich die Daten habe, aber eben um nicht nur mehr zu verkaufen, sondern bessere Produkte. Mhm. Ihm zu sagen, also das ist sehr, sehr viel, was du kaufst. Hast du darüber nochmal nachgedacht, was da noch passt? Weil du kannst ja auch anhand der, ist das für eine Person, ist es für mehrere Personen? Weil du hattest auch gesagt, dass ihr natürlich Ernährungsberatung macht. Habt ihr euch das mal überlegt? So, genau. Die Athleten Ernährungsberatung mit Vertrieb von Produkten zu kombinieren?
So direkt nicht. Weil ich finde, eine Beratung sollte eine Beratung sein und nicht ein Verkauf. Und wenn dann immer der Verkauf gerade zuhinterst hinten oder im Hinterkopf ist, dann finde ich es nicht so gut. Ich finde lieber, eine gute Beratung zu machen, den Kunden können zu überzeugen, dass das, was er kaufen will, gut ist. Häufig ist es dann so, dass er dann beim ersten Mal vielleicht noch nicht gerade 20 Tauben auf einen
kauft. Das kommt später, das ist in der Customer Journey so, ja.
Und genau. Und dort sind wir sicherlich dran. Und dort ja, gibt es ja Hunderttausende von Überlegungen, gerade im Online-Marketing innen, mit, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Abos, die du kannst machen, du kannst Cross-Selling machen. Dort sind wir dran. Ich hoffe, dass wir im Verlauf von diesem Jahr da einen Schritt zwei weiterkommen. Hat mit dem zu tun, dass, wie ich gesagt habe, wir halt aus dem klassischen, sag ich jetzt mal, B2B-Kundengeschäft kommen. Das D2C ist erst die letzten paar Jahre wirklich stark gewachsen. Und da sind wir noch nicht so gut aufgestellt, wie ich es gerne hätte. Oder von den Firmen, die ich vorher gearbeitet habe, auch ein bisschen gekannt habe.
Ja, ist doch schön. Das ist doch genau die Idee, warum man einen Job hat. Nicht, weil alles schon da ist, sondern weil man sich entwickelt. Genau. Du bist ja auch, glaube ich, erst seit 2 Jahren oder 3 Jahren dort.
Ja, 2 Jahre jetzt.
Ja, ich finde das interessant, dass du sagst, eben im B2C-Geschäft wart ihr nicht, sondern das ist klassisch. Man hat über den Händler verkauft und man hat dann immer gesagt, der Händler kennt den Kunden. Aber ganz ehrlich, mein Velohändler kennt mein Fahrrad, wenn er gut ist. Aber meine Ernährungssachen nur im absoluten Top-Bereich. Und gleichzeitig finde ich ja bewundernswert, was für eine Zahlungsbereitschaft bei gewissen Leuten existiert, wenn es um ihren Sport geht. Ja, für mich ist eine Tube, finde ich, immer noch, ja, wahrscheinlich komme ich einfach aus, meine Eltern sind noch aus der Kriegsgeneration aus Deutschland, da Essen ist Essen. Und ich würde mir auch nie ein S-Works Specialized Velo kaufen, was dann so irgendwie bei 10.000 Franken aufwärts anfängt. Und trotzdem, diesen Markt gibt es ja. Und da ist natürlich das Produkt eigentlich irrelevant, ja. Sondern wann soll dieser Sportler dieses Produkt nehmen? Ist ja die entscheidende Frage. Und dann kommt natürlich diese ganze Datendiskussion über Strava. Unglaubliche Einflüsse. Ich werde mit Garmin, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, also nicht Schande, mein Ernährungsberater zurzeit auf langen Velostrecken ist mein Garmin geworden. Ob der jetzt gut oder schlecht ist, das ist eben genau gerade, was ich versuche herauszufinden. Aber heute kann ich ja eine Velostrecke, sagen wir mal das Alpenbrevet, da bin ich happy, wenn ich dann meine 3 Pässe fahre. Und dann weiß ich ja, okay, dann kommt das und das. Und diese Strecke kann ich ja eingeben in Strava oder in mein Garmin-System. Und dann berechnen sie die Leistung, die ich eigentlich treten sollte, die ich übrigens erschreckend schlecht finde. Also ich bin mal ein Rennen nur damit gefahren, da dachte ich, also was ist denn da gerade los? Also es passt überhaupt nicht zu mir. Und trotzdem fand ich die Grundidee spannend, dass ich eigentlich anhand meiner Leistungsdaten gesagt wird, hier, erhol dich noch, nicht angreifen. Ich bin sowieso immer der Slam-Arsch ganz hinten. Also dementsprechend, mich würde eigentlich mein Garmin eher motivieren, ja, du kannst jetzt auch ein bisschen schneller fahren. Aber spannend ist, dass dort natürlich auch gerade das Trinken und die Ernährung natürlich ein ganz entscheidender Punkt ist. Und dort fehlen einfach auch die Daten. Garmin, wenn ich sehe, was die für Empfehlungen geben, kann ich weder eingeben, was ich für ein Getränk eigentlich zu mir nehme. Also ich versuche extrem zu trennen, dass ich im Getränk Kalorien zu mir nehme, sondern das soll isotonisch sein. Aber ich möchte keine Kalorien, weil ich kann es auch nicht mehr vertragen, irgendwann die süße Pampe. Und die Tube ist einfach für mich gut, weil ich kann die runterspülen und dann habe ich nur kurz diesen süßen Geschmack. Aber ich kann es zurzeit mit den Daten, wir sind ja, ich meine, diese Sportlerwelt, die ist ja so vermessen, aber im Ernährungsbereich habe ich das Gefühl, dass die eigentlich noch nicht so richtig angekommen sind. Klar, es gibt so Trainingspeaks, die sagen dir alle so, da musst du so machen, aber es ist nicht eigentlich bisher Nahrungsmittel integriert oder ihr spielt zumindest keine Rolle dort.
Nein, also wie du sagst, ich meine, ich habe auch eine Garmin-Uhr, respektive mehr als eine. Und bei mir sagt er auch beim Velofahren, ich sollte so und so viel trinken. Was für mich mehr so ein kleiner Reminder ist, ich sollte auch trinken, gerade im Winter oder im Frühling, wo es noch nicht so warm ist. Und wie du sagst, es wird an und für sich gar nicht geschaut. Es heisst einfach 0,1 Deziliter sollte ich trinken oder 0,2 Deziliter.
Also ich, unter 0,2 trinke ich nicht. Aber das ist,
ja, aber ich sage, es sagt dann einfach die Menge, aber nicht unbedingt eben, wie viele Kalorien dann vielleicht dazu ist und irgendwann sagt, du solltest nicht etwas essen, so und so viele Kalorien. Ist natürlich dann relativ schwierig, wenn du unterwegs bist, dann nicht nur genau zu wissen, wie viele Kalorien hat jetzt der Riegel, wie viele Kalorien hat jetzt der Gel und. Ich glaube, dort wird es sicherlich so sein, dass es in den nächsten Jahren auch Verbesserungen gibt. Wenn ich einfach anschaue, wie gesagt, ich mache es schon seit 30 Jahren Ausdauersport, mehr oder weniger. Und ich meine, die erste Pulsuhr können froh sein, wenn sie überhaupt den Puls einigermaßen richtig angezeigt haben. Irgendwann ist GPS gekommen, wo du separat noch hast müssen, um den Arm binden, dass du GPS-Empfang gehabt hast. Dann ist das alles integriert worden. Jetzt hat es noch Zusatzfunktionen, die du hast und. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo wir auch merken, dass das natürlich allgemein die Sporternährung bei vielen relativ weit hinten ist. Auch bei den, also ich sage, bei den Profiathleten weniger, weil die haben den ganzen Betreuungsstab. Aber so bei den Hobbyathleten ist bei vielen einfach die Sporternährung, lieber 10'000 Franken das Velo haben. Als mich da noch gross um die Sporternährung
zu kümmern. Ich finde das absurd, also, was du gerade gesagt hast, aber es ist die Realität der Ausgabe, wie Leute Geld ausgeben, weil die Ernährung macht viel, viel mehr aus und es ist wirklich bitter, weil ich weiß ja, dass ich sehr langsam bin und jedes Mal, wenn ich einen überhole, weiß ich, der kommt nicht mehr an. Mhm. Ja, und das liegt meistens dann, hat er Krämpfe, ist vielleicht am Anfang wie ein Irre an mir vorbeigedüst. Und bei mir ist immer so, weißt du, ich habe noch 100 Kilometer und 3000 oder 4000 Höhenmeter vor mir. Lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen. Ja, also ich glaube, ich fahre natürlich auch sehr mental diese Sachen, weil ich bin eben im Gegensatz zu dir doch relativ, oder ich bin sehr groß und sehr schwer mit über, also ich bin Gott sei Dank jetzt weit unter 100 Kilogramm. Also weit 3 Kilo. Das ist natürlich für eine Ausdauer über Gebirge eigentlich überhaupt nicht gemacht. Und da muss man mit einer gewissen Freude,
das alles nur
da muss man mit einer gewissen Freude und Ausgeglichenheit eben vorgehen. Und ich finde es, aber eben, ich habe für mich so ein Gespür entwickelt und ich finde es so schön. Meine Frau hat das so komplett negiert vorher und heute sagt sie, die ist immer dabei. Ja, sie nuckelt zwar mehr, wie du das auch beschrieben hast, so diese 10 Gramm oder 20 Gramm, aber sie sagt, das ist so unglaublich, was du dann eben spürst. Und das Letzte, was ich dazu bekommen habe, man darf es gar nicht fast sagen, aber es ist, ja, es gibt nur ein Dopingmittel, das wirklich akzeptiert ist, nachweisbar, und das ist Koffein, soweit ich weiß, oder? Und das ist ja bei euch auch ein neueres Produkt, der Aktivator, oder gab es den schon lange? Aber der ist irgendwie gerade in der Veloszene ist der deutlich stärker angekommen. Ist das so oder ist das nur eine Beobachtung von mir?
Nein, also wir hatten natürlich in den letzten 2-3 Jahren auch gerade das Thema Koffein auch ein bisschen mehr gepusht, weil das auch eines von den Produkten ist, wo du natürlich sehr schnell merkst, wie es wirkt. Also wenn du den Aktivator nimmst, ich sage, nach 20 Minuten merkst du, wie du nochmal...
Den darf man nie zu früh nehmen, also, das muss man auch sagen. Aber der letzte Hang so, ja, dann ist er genau das.
Genau.
Oder? Ist das von euch gekommen oder war das so ein allgemeiner Trend wie die Proteine, Koffein?
Nein, also der Aktivator, wie gesagt, der gibt es schon sehr, sehr lang. Ich wüsste nicht einmal, also in den letzten 2 Jahren haben wir es einfach ein bisschen mehr gepusht, weil wir gemerkt haben, wir müssen auch Produkte pushen, die zwar lange auf dem Markt sind, wir können nicht das nur immer Neuheiten pushen.
Ich bin ein Riesenfan davon, das weißt du. gute Value Proposition muss man immer wiederholen, aber nicht immer Verwirrung, weil im Einkauf wird es immer schwieriger, nämlich zu finden, was ich brauche. Also das SEO-Marketing, wenn ich dann einfach Liquid Energy eingebe, Pure, wird mir trotzdem jeder Murks empfohlen, bis ich dann die 20 Tuben genau habe. Das ist nicht ganz einfach. Also obwohl ich ja nur was ganz Einfaches haben möchte. Ja, aber dieser Trend, immer was Neues zu machen.
Ja.
Jetzt finde ich das, also noch eine kleine Anekdote. Ich fahre seit 3-4 Jahren mit dem Akademischen Sportverband Verein Zürich, ASVZ. Und für die Trainingsleitung, die haben immer einen Aktivator und eine Tube dabei, weil garantiert irgendeiner der Studenten natürlich hinten eine Hungerrast entwickelt. Und das ist sozusagen das Mittel, dass mit die Gruppe immer irgendwie nach Hause kommt oder schon zumindest an die nächste S-Bahn-Station. Und es ist ganz häufig, dass ich dann hinten eben genau diesen Besenwagen spielen muss. Die sind zwar viel fitter, also letztens haben wir die Zuger Berg, sind wir hochgefahren vom See her. Und ein Junge ist Marathon gelaufen und so weiter, ist natürlich hochgerast wie ein Irrer. Ich glaube, kurz vor dem Ziel oder kurz vor der Spitze, der konnte nicht mehr. Ja, und ich so, ich glaube, du hast dich überlastet. Und dann weiß ich nicht, ob es ein Aktivator war, aber es hat dann auch genau gereicht, um runterzufahren und ihn zur S-Bahn, zur Station zu bringen. Also für mich ist es nicht nur Sportlernahrung, sondern auch Sicherheit, dass man in dem richtigen Moment eben auch noch eine gewisse Konzentration hat. Ich glaube, das unterschätzen so viele Leute, was es bedeutet, in einer Hungerrast zu sein. Aber ich bin da eigentlich eher überrascht, wie wenig ihr über Storytelling dort geht. Ihr seid sehr faktenorientiert, es sind 70 Gramm in einer Tube, so viele Kalorien. Aber die Use Case, eben das Athleten mal beschreiben, warum sie wie was auswählen. Und du merkst, ich würde heute, wenn ich auf eine Bergtour gehe, jetzt nicht, dass ich hier die Patrouille des oder Glacier-Patrouille mache, da eben, wo jetzt die Menschen leider im Training umgekommen sind. Aber für mich ist es auch ein gewisses Überleben. Ja, es gibt keinen Weg, so sicher lang haltbar Kalorien bei mir zu haben. Ja, und diese Case finde ich, ich finde es immer lustig. In jedem Rucksack habe ich eigentlich eine Tube für den Notfall. Und wenn ich so mit meinem Patensohn unterwegs bin, der dann auch super fit ist, aber leider natürlich in seinen jungen Jahren keine Reserven hat, dann hilft das, immer kurz vorm Gipfel ihm zu sagen, weil ich habe meine Fettreserve und da weiß ich genau, wie die verbrannt wird. Aber ihr seid wirklich noch sehr in diesem funktionalen Bereich.
Ja, wir probieren natürlich schon ein bisschen ab und zu, gerade im Social Media mit Athleten, die ein oder andere Story zu bringen, wo er auch ein bisschen erzählt, warum er das Produkt einnimmt. Aber es ist natürlich häufig dann, ja, ich sage, eine Mischung zwischen Storytelling und trotzdem sehr viele Fakten. Weil wir sind halt faktenbasiert, oder? Also, ja, schauen wir es als positiv oder als negativ an. Ich finde es positiv, dass man wirklich auch hergehen kann und sagen, hey, uns kannst du trauen, wir wissen, was wir haben und du kannst es auch sehr gut vergleichen oder selber testen, die Produkte. Und nicht, wir erzählen einfach irgendetwas und wir sind
nee, das und liegt Besten. Mir natürlich komplett. Du kennst meine kleine Karte, relevant sein, nicht hip. Mhm. Klar, sollte man auch hip sein, ihr seid auch hip, aber hochrelevant. Deswegen auch dieses Faktenbasierte liegt mir natürlich komplett. Deswegen bin ich ein Fan von euch geworden. Und schön, damals hast du noch nicht bei der Firma gearbeitet. Jetzt haben wir noch zwei Fragen, die jeder bekommt. Welchen Wein empfiehlst du? Was absurd ist, wenn man 16 Jahre für eine große Weinkellerei gearbeitet ist. Gibt es einen Wein oder eine Empfehlung, wie man den richtigen Wein findet?
Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Wie du gesagt hast, ich habe 16 Jahre in diesem Bereich gearbeitet. Und jetzt, seit ich nicht mehr dort bin, bin ich eher auf der Experimentierseite. Ich tue sehr gerne neue Weine ausprobieren, neue Regionen oder auch Regionen, die ich vielleicht schon mal probiert habe. Und das ist das Spannende. Also ich kann jetzt nicht gerade hergehen und kann sagen, früher hätte ich dir gesagt, ein italienischer Wein im Rotbereich, ein weisser im Schweizer. Und in der Zwischenzeit muss ich sagen, ich habe gerade vor 10 Tage etwa, sehr guten portugiesischen Wein gehabt. Also ich bin jetzt eher dort ein bisschen auf der Experimentierseite und ein bisschen die Weinwelt von einer anderen
Seite. Ich finde das super, weil das ist für mich auch so, weil wenn einer sagt, immer diese, da sage ich ja, aber die Vielfalt ist doch faszinierend und auch mal einen, der einem nicht schmeckt, sollte man auch trinken. Also nicht schlechte Qualität, sondern nicht schmeckt, das ist noch ein Riesenunterschied. Weil man dann ja eigentlich erst auch merkt, diese unglaubliche Vielfalt in dem ganzen Bereich. Andere Frage, gibt es ein Sachbuch, was dich irgendwo geprägt hat, was du empfehlen würdest?
Nein. Ich muss zu meiner Schande sagen, ich bin nicht so der Bücherleser. Also auch in der Ausbildung, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich es nicht so gerne gehabt, ganze Bücher zu lesen. Was ich spannender finde, sind so, ich sage jetzt mal White Paper, wie man es schön nennt, oder einfach so Zusammenfassungen. Und dort hat es ganz viele
Sachen. Eins, was du sagst, also, sollte man gelesen haben?
Kommt mir jetzt gerade keine Sinn. Wo ich müsste sagen, das ist, hat mich prägt.
Wunderbar. Ich danke dir, war eine große Freude. Und mal kennenzulernen, wirklich aus dem Functional Food, wie ihr euch dann Richtung Online entwickelt habt. Wir haben zwar wenig über Online und Pricing-Differenzierung gesprochen, aber das ist ja alles Sachen, die er noch erleben wird. Ich danke dir, war eine Freude. Ich werde wieder immer an euch denken, auch wenn ich eigentlich die Marke, also ich, für mich ist wirklich die Form, ich weiß dann schon, wer ihr seid, wenn ich euch in der Hand habe. Das freut mich. Ich werde viele hoffentlich dieses Jahr brauchen, weil wir werden durch die Alpen fahren auf dem Gravel-Event. Wir werden durch das Jura an so einer sechstägigen Jura-Durchquerung teilnehmen. Da werde ich aber auch sehr fein essen auf dem Weg, weil wir sagen eben, der Genuss gehört mit dazu. Ich danke dir, Andreas. Toi, toi, toi. Ja. Und man hört von sich. Danke euch. Bis dann. Ciao. Ja.
Danke. Tschüss zusammen.
Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.